Oh, liebe Kinder, heute kommen wir zum 9. Kapitel unseres Buches Jo Raketenbo. Das 9. Kapitel ist auch das letzte Kapitel unseres Buches. Das Kapitel heißt Das große Palastgarten-Sommerfest mit Überraschung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Spitzt die Ohren und hört gut zu. Zwei geschlagene Monate lang übten Jonathan und Sascha jeden Tag viele Stunden für das Sommerfest. Sie hatten sich vorgenommen, alle zu überraschen, einschließlich der popolonischen Nationalpupser, also der Windmeister, zu denen sie nun gehörten und deren Freunde sie geworden waren. 2 Monate und 5 Tage lang feilten sie an ihren geheimen Auftritt herum. Sie hatten ziemlich gute Ideen. Sie hatten kiloweise kleine grüne Äpfel gebunkert, und sie hatten die Äpfel immer wieder getestet. Sie wirkten tatsächlich und sie schmeckten noch nicht mal schlecht. Im Gegenteil, Kakao lecker, hatte Jonathan nach dem ersten Biss in den Apfel gesagt. Und Sascha war einen Schritt zurückgetreten. Bei Jonathan wusste man ja nie. Und dann hatte es geknallt, wie ein Autobus mit Fehlzündung. Und Jonathan hatte die Nase verzogen und nachgerechnet. Und dann hatte er gesagt, dass ein Bissen Apfel mit Kakaogeschmack ungefähr so viel Energie erzeugte wie eine 2-seitige Strafarbeit von Sportlehrer Würgel mit 2-mal elender Dummkopf, aber nur gebrummt, nicht gebrüllt. Gut, hatte Sascha gesagt, dann wissen wir jetzt, wie viele Äpfel wir vor dem Auftritt essen müssen. Na ja, hatte Jonathan gesagt, ich fürchte 24 Kilo für 12 Sekunden Flug. Oh, hatte Sascha gesagt, aber das schaffst du doch, oder? Keine Ahnung, hatte Jonathan gesagt. Wenn ich es schaffen will, gibt es mindestens 3 Probleme. Und die wären? Hatte Sascha mit einem leicht genervten Ton in der Stimme gefragt. Irgendwie kam es Jonathan so vor, als wollte Sascha ihm sagen, futter einfach die Äpfel auf und mach's nicht so kompliziert. Dabei vergaß sie allerdings eines. Er war kompliziert. Erstens, hatte Jonathan gesagt, wiege ich 24 Kilo mehr, wenn ich 24 Kilo Kakaoäpfel esse. Da ich jetzt kaum die Hälfte wiege, werde ich also nochmal 48 Kilo Äpfel essen müssen, um das Mehrgewicht 12 Sekunden lang in der Luft zu halten. Wenn ich aber nochmal 48 Kilo Äpfel esse, werde ich... Stopp! Hatte Sascha gerufen. Was ist mit Problem Nummer 2? Nummer 2 heißt... Ich brauche mindestens 15 Minuten, um 24 Äpfel zu essen. Das Zeug fängt aber schon nach 2 Minuten an zu wirken. Ich starte also, wenn ich noch esse, und werde nicht hochkommen, weil die Startenergie nicht hoch genug ist. Und ich werde... Stopp, 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 hatte Sascha gerufen. Was ist mit Problem Nummer 3? Vermutlich muss ich spätestens nach 2 Kilo Äpfeln kotzen, hatte Jonathan gesagt. »Du bist echt ein Spielverderber, Jonathan Vogel«, hatte Sascha nach 10 Sekunden Pause gesagt. Aber Jonathan hatte nur mit den Schultern gezuckt und gemeint, »Nee, kein Spielverderber, bloß Realist. Lass uns nachdenken. Das Problem muss gelöst werden.« »Die Probleme, du Problem«, hatte Sascha geschimpft. Dann war es aber wieder gut gewesen und sie hatte wieder zuversichtlich geklungen. Sie dachten beide über diese und jene Lösung nach und baten diesen und jenen Windmeister um Hilfe. Und alle halfen sie oder versuchten zu helfen. Für den Tag des Sommerfestes hatten Jonathan und Sascha ein unglaubliches Programm zusammengestellt. Ein Programm, das alles bisher Dagewesene in der Kunst des popolonischen Windmachens in den Schatten stellen sollte. Doch trotz aller Hilfe blieb die Energiefrage ein Problem. Es war zum Verzweifeln. Jonathan war sich ganz und gar nicht sicher, dass er abheben würde. Und sie hatten nur noch wenige Stunden Zeit. Die Geheimnistuerei, die Sascha und Jonathan um ihren Auftritt betrieben, war von einer ebensolchen Geheimnistuerei des Königs begleitet. Er schwieg sich tunlichst über den Verlauf des Festes aus. Jonathan und Sascha durften keinen Blick auf die Festbühne werfen. Das Gelände im Garten war streng abgeschirmt. Eine 30 Minuten vor Beginn des Festes wurden Jonathan und Sascha hinter die Bühne geführt, wo sie sich auf ihren Auftritt vorbereiten wollten. Sie wurden von Palastwächtern begleitet, was sie an ihren ersten Tag auf der Insel erinnerte. Irgendwas stimmt hier nicht. Außerdem machten Gerüchte die Runde, Es war die Rede von einem Staatsakt. Ein Regierungschef sei zu Gast, hieß es. Es sei ein strenger Regierungschef mit Harem und vielen kleinen, sehr gehorsamen Kindern. Ein König, vielleicht sogar ein Kaiser oder ein Kalif. Diese Gerüchte machten den Künstlern Sorgen. Wenn König Birlibitzbum III. Einen wichtigen Staatsgast zum Sommerfest eingeladen hatte und wenn er wichtige Gespräche mit dem Staatsgast führen wollte, dann durften Jonathan und Schascha nicht versagen. Jonathan betrachtete die Schüssel mit den kleinen grünen Äpfeln und ihm wurde übel, noch bevor er den ersten Apfel gegessen hatte. Schascha hatte sich angewöhnt, die Dinger Knalläpfel zu nennen, aber das konnte Jonathan in diesem Moment auch nicht aufheitern. Wie sollte sie ihre Kunst zeigen können, wenn der nötige Ärger und die nötige Klugscheißerei fehlten? Das schafften die Knalläpfel nie und nimmer. Noch 15 Minuten bis zum Auftritt. Die Bühne lag hinter einem Vorhang verborgen, einen dicken Vorhang, in schönsten Vorhanggrün. Die Bühne war völlig von den Zuschauern abgeschirmt und von der Bühne aus konnte man die Zuschauer nicht sehen. 5 Minuten vor Beginn ihres Auftritts betraten Jonathan und Schascha die Bühne. Der Vorhang blieb geschlossen. Jonathan nahm eine tiefrote populonische Tornado-Tomate, bestreute sie mit einem Gewürz, das nach Geheimrezept zusammengemischt worden war, und würgte die Tomate hinunter. Dann nahm er eine kleine Schüssel tiefblauer, tintenblauer, populonischer Brombeeren und stopfte sich hastig eine Beere nach der anderen in den Mund. Nicht ohne sie vorher mit einem Geheimgewürz gewürzt zu haben. Er verzog das Gesicht und Schascha sah gar nicht schadenfroh aus. Nun fehlte noch eine gewürzte, entengrützgrüne Zündgurke aus dem privaten Beeten der Windmeister. Dann war die Vorspeise beendet. Jonathan musste rülpsen, als er die Gurke gegessen hatte. Schascha guckte streng. Na, Hauptsache die Gurke war weg. Noch 2 Minuten bis zum Vorhang. Schascha warf Jonathan einen Knallapfel zu, nahm sich selbst einen und sie futterten die Äpfel auf. Und noch einen und noch einen. Sie kauten und schluckten wie verrückt. Gott war ihnen schlecht. Jonathan und Schascha schafften je 15 Äpfel. Dann streiften sie sich ihre Masken übers Gesicht. Der Vorhang wurde beiseite gezogen. Sofort jubelten die Gäste, Fanfaren ertönten und auf der Bühne standen Jo Raketenbo und Schascha Zinsel. In Neongrün und Neonlila leuchtenden Super-Jo und Super-Schascha-Kostümen mit Froschmasken. Jo hatte, wenn er die Arme ausbreitete, angenähte Flügel. Er hatte nämlich eine gute Idee gehabt, wie er seinen Flug steuern konnte. Wenn er denn fliegen würde. Vor ihnen saßen 355 Kinder, die in ihren Streifenanzügen aussahen wie Pinguine. Sie guckten verschreckt zur Bühne. Sie saßen auf Holzbänken und rührten sich nicht. Sie wussten nicht, was sie erwartete. Sie gingen auf die Grundschule von Blähingen. Und Jo Raketenbo und Schascha Zinsel erkannten die meisten von ihnen. Doch es war ihnen absolut nicht klar, weshalb die Kinder hier waren. Was geschah hier? Ein Riesenschreck durchfuhr Jonathan und Schascha. König Birlibitzbum saß ebenfalls im Publikum, neben seinem Bruder Dr. Flatalulbum. Und neben dem König und seinem Bruder saßen in bequemsten Staatsgästesesseln Oberbürgermeister Kloß, seine dicke Frau und der dicke Schlegefried. Daneben lümmelte sich Stadtdirektor Panzer mit seiner dicken Frau und seinem dicken Sohn Bosco. Wiederum daneben saß der Abfalleimerbeauftragte der Stadt Blähingen, Herr Schnitzel, mit Frau und Sohn Philibert. In der Nähe des Bürgermeisters stand ein dünner Diener, der auf Fingerschnipsen mal hierhin, mal dorthin sprang. Als sich der Abfalleimerbeauftragte Schnitzel eine dicke Zigarre von ihm anstecken ließ, durchfuhr Jonathan ein weiterer Schreck. Diesen Diener kannte er doch auch. Der Diener war Bernhard Vogel, Jonathans Vater. Der fiese Herr Schnitzel herrschte ihn gerade an, er solle sofort näher kommen. »Setzen Sie sich zusammen, Vogel«, grunzte Schnitzel. »Wir haben Sie nur aus Mitleid mitgenommen auf diesen Staatsbesuch. Also halten Sie die Hände auf, damit ich reinaschen kann. Sonst werden Sie nichts mehr in Blähingen. Jawohl, Vogel, das ist Ihre letzte Chance«, grunzte Stadtdirektor Panzer. Dann lachten sie wie betrunkene Brauereipferde. Und Bernhard Vogel sagte, »Jawohl, Herr Schnitzel, sehr gern, Herr Panzer. Verzeihung, Herr Oberbürgermeister.« Und er streckte seine Hände vor und der dicke Herr Schnitzel aschte seine dicke Zigarre darin ab. Es war widerlich. Auf der Bühne gab es ein Gewittergrollen. Das kam von Jonathan. und ganz hinten im Publikum sah jemand sehr traurig aus. Das war Arabella Vogel, Jonathans Mutter. Plötzlich knallte es auf der Bühne, direkt neben Jonathan und Sascha. Vier popolonische Windmeister waren auf die Bühne gehopst und pupsten die Melodie der popolonischen Hymne. Augenblicklich schnellte von einem majestätischen Königssofa mit mehreren dicken Kronenknäufen auf der Rückenlehne jemand hoch. Er sah aus wie ein General mit dem Gesicht eines schnauzbärtigen Bullterriers, Sportlehrer Würgel. Er salutierte und brüllte: »Aufstehen! Hopp, hopp! Habt ihr keine Achtung vor dieser Kultur? Ihr Banausen!« Würgel hatte nichts verlernt. Sofort sprangen die Kinder auf und standen still, als die Hymne gepupst wurde. »Schaut euch die großen Künstler an«, bellte Sportlehrer Würgel. Die Schüler schauten und staunten. »Diese Töne, diese Melodieführung, diese Körperbeherrschung, das kam nicht von Würgel. Aber auch diese Stimmen erkannte Jonathan und Sascha. »Nehmt euch ein Beispiel an einem Kulturvolk und seiner Kunst, ihr Schlingel«, kreischten Frau Gift und Frau Galle. Sie hatten neben Sportlehrer Würgel auf dem Sofa mit den Kronenknäufen gesessen. Nun waren sie ebenfalls aufgesprungen. Nur einer saß noch auf dem Sofa, Schuldirektor Eisenbart. Als Jonathan und Sascha die Lehrer auf dem Königssofa mit den Kronenknäufen auf der Rückenlehne sahen und das dumme Gerede hörten, war es endgültig vorbei mit ihrer Geduld. Die 15 Knalläpfel und die Wut, die sich in ihren Bäuchen zusammengeballt hatte, setzten eine Kettenreaktion in Gang. Zuerst krachte es auf der Bühne und Jonathan stand in rotem Nebel. Das war Farbstoff aus der Tornadotomate, eine Fehlzündung. Jonathan bebte. In seinem Bauch gurgelte und brummelte und knödelte es. Und Sascha erging es nicht anders. Dann krachte es nochmals. Die Schüler schrien vor Schreck auf und Sportlehrer Würgel fiel auf das Sofa zurück. Die Lehrer und die Abgesandten der Stadt bekamen große Augen. Der König dieser Insel hatte den Luftkurort Blähingen um Entwicklungshilfe gebeten. Das war wohl dringend nötig. Grüne, rote und blaue Rauchwolken bollerten über die Bühne, hüllten das Publikum ein. Und dann startete Jo Raketenpo. Er hob ab, mit Düsenkraft. Und er zog eine rote, eine blaue und eine entengrützgrüne Rauchspur hinter sich her. Wie ein Kunstflugdüsenjäger fauchte er im Steilflug nach oben, reckte die Super-Jo-Faust, flog 5000 Meter hoch, drehte eine Pirouette, schraubte sich in den Sturzflug und raste zurück, auf den grünen Palastgarten zu. Zzzzt flitzte er über das Lehrersofa und die Oberbürgermeister mit Gefolgesessel hinweg und stieg erneut hoch in den Himmel. Die Pinguine, das heißt die Schüler, tobten vor Vergnügen. Die Lehrer, der Oberbürgermeister, das Oberbürgermeistergefolge mitsamt Schlegefried, Philibert und Bosco tauchten tief in die Sofapolster. Diese Raketenkunst war ihnen nicht geheuer. Denn zu dem Raketen- und Düsenjägerfauchen ertönte das infernalische Lärmen eines Geschwaders von Rachenengeln und das Brüllen eines 12 Kilometer großen Unterwasserdinosauriers und das Gelächter einer Horde von gigantischen Tornadotomaten, die durch den Palastgarten hüpften. Außerdem das Grollen eines ungeheuren Vulkanausbruchs, denn auch Sascha Zinsel demonstrierte ihre Kunst. Die roten, blauen, entengrützegrünen Rauchfäden, die Jonathan hinter sich herzog, bildeten am Himmel ein kunstvolles Muster. Jonathan zeichnete im Flug ein riesiges Herz über dem Palast. Dann schrieb er: »Keine Angst, Mama, es geht mir gut« in das Herz. Und hinten im Publikum war Arabella Vogel plötzlich sehr stolz. Sie war stolz und gerührt. Sie hatte längst geahnt, wer da so unglaubliche Kunststücke vollführte. Sogar Bernhard Vogel staunte, ohne sich zu schämen. Und er ahnte, wer da flog. Und als eine Stimme neben ihm rief: »Tun Sie was, Vogel! Der Sohn des Bürgermeisters hat eine nasse Hose!« Da zuckte er nur mit den Schultern und lächelte. Und darüber wunderte er sich sehr. Aber noch jemand war ganz anders und wunderte sich. Weit entfernt von Populonien. Nicht so weit jedoch, dass er die roten, grünen und blauen Rauchstreifen nicht sehen konnte und das Herz, das da in der Luft stand. »Nice, actually«, rief eine Stimme, etwa 500 Meter über dem Meer. Ein birnenförmiger Ballon näherte sich der Insel, während der Ballonführer mit seinem Sextanten sprach. Der Sextant behauptete, dass der Ballon Kurs auf die Berge nahm. Der Ballonfahrer war anderer Meinung, wie so oft. Dann sah er den bunten Rauch und das riesige Herz, und dann starrte er gebannt auf den dunkelgrünen Punkt mit bunten Rauchstreifen, der auf den Ballon zugeflogen kam. »Lug emol, Sägstelle! Ara geht'n! Nein, desch isch de Jojo! De Jojo, Sapperament! Jojo, isch wieder e Flugifenster aufganger! Ha! Desch is kult!« Und dann war Jo Raketenbo auch schon herangeflogen und griff nach dem Korbrand des Ballons. Achtung! Wendelinus Sprüngli musste sich und seine Jagdkappe gut festhalten, als Jo den Korb mitsamt Ballon und allem Drum und Dran anschob und beschleunigte und tiefer drückte Richtung Insel. »Hallo, Herr Sprüngli«, rief Jo, »schön, Sie wiederzusehen. Können Sie vielleicht zwei Schleppleinen auswerfen mit Schlaufen dran?« »Natürlich, kömmet's mit. I wo ischen de Charlotte? I flüg heim.« Wendelinus Sprüngli kramte nach den gewünschten Schleppleinen und warf sie über Bord, so dass sie vom Korb hinabhingen. »A Weltreis is eh schwierig. I flüg zurück in die Berg und geb uff.« »Aber Sie haben es geschafft, lieber Herr Sprüngli«, rief Jo. »Wir haben die Welt umrundet. Jetzt können Sie beruhigt heimfliegen. Charlotte und ich bleiben noch hier. Aber könnten Sie was für uns mitnehmen bei der Gelegenheit? In die Berge?« »Na logisch«, rief Wendelinus Sprüngli und betrachtete interessiert, was sich unter dem Ballonkorb abspielte. Jonathan hatte den Ballon mittlerweile so tief gedrückt, dass die zwei Halteleinen mit ihren Schlaufen fast über den Boden schleiften. Und weil Jo Raketenpo ein wahrer Kunstflieger war, legten sich die Schlaufen am Ende der Halteleinen sauber um zwei der dicken Kronenknäufe an der Rückenlehne des Königssofas, auf dem die Lehrer saßen. Und dann, schwupp, hob das Sofa ab. Mit Sportlehrer Würgel, Direktor Eisenbart und den Fräulein Gift und Galle an Bord. Herrje, was die Lehrer brüllten! Jonathan schob den Ballon schnell wieder höher, damit keiner der Lehrer abspringen konnte. Aber weil die Lehrer feige waren, krallten sie sich einfach nur in die Polster des Sofas und dachten gar nicht daran, auf den Boden zu hüpfen. Jonathan und Sascha winkten dem verschwindenden Ballon nach. Sie hörten von fern noch ein schwaches Ade sowie unverständliches Gezeter, das sich bald im herrlichen Himmelblau auflöste. Die Schüler applaudierten minutenlang. Jonathan und Charlotte nahmen den Beifall des Publikums dankend entgegen und auch Billy Bitzbum gratulierte. Arabella Vogel kam zur Bühne gelaufen und nahm Jonathan in die Arme. Da vergossen sie beide ein paar Wiedersehenstränen. Die einzige Gruppe, die in all dem Applaus wenig erfreut wirkte, war die Gruppe um Oberbürgermeister Kloß. Erbost und mit einem Zittern in der Stimme rief er, »Vogel, wieso haben Sie das nicht verhindert? Sie Filzlaus!« »Dafür werden Sie büßen«, zeterte Herr Schnitzel. »Büßen werden Sie! Wir lassen Sie die Hundenäpfe im Rathaus ausputzen.« Bernhard Vogel hatte staunend mit angesehen, was Jonathan getan hatte. Er hatte die ganze Zeit über ein gutes Gefühl gehabt, ein sehr gutes Gefühl, obwohl er sich auch geschämt hatte, irgendwie. Und zwar dafür, dass er Jonathan in den vergangenen Jahren so schlecht behandelt hatte, seinen großartigen Sohn Jonathan. Jetzt lächelte Bernhard Vogel. »Was lachen Sie denn, Sie Abschaum«, grunzte Stadtdirektor Panzer. »Sie nichtsnutziger Hundenapfausputzer«, wütete der Abfalleimerbeauftragte Schnitzel. »Sie unwürdige Filzlaus«, dröhnte der Oberbürgermeister. Da trat Bernhard Vogel an seine drei wütenden Vorgesetzten heran und verpasste ihnen nacheinander 1, 2, 3 so saftige, kräftige Ohrfeigen, dass der Knall bis durch die Öffnungen der Palastkuppel drang und auf wundersame Weise die populonische Stufenpyramide im Thronsaal zum Schwingen brachte. Die drei Vorgesetzten hielten sich drei rote Wangen und vor Schreck den Mund zu. Bernhard Vogel drehte sich um und ging zu Jonathan und seiner Frau. Sie schauten sich an. Es dauerte nicht lange, da fielen sie sich in die Arme. Und dann schauten sich Jonathan Vogel und Charlotte Zindelmann-Selbach an, wie sich nur Jo Raketenpo und Sascha Zinsel anschauen konnten. Und schließlich umarmten sie sich alle vier. Und was dann noch alles geschah, ist jetzt nicht so wichtig. So, liebe Kinder, das war nun das Ende unserer Geschichte Jo Raketenpo. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss!